Erfahren, kritisch, weltgewandt. Das Interview des Tages im Studiogespräch mit Karl Wendel.
Was für eine Woche jetzt steht fest. René Benko, der Milliarden-Jongleur, bleibt in U-Haft. Zumindest die nächsten 2 Wochen wird er in der Justizanstalt Wien-Josefstadt einsitzen. Dann wird geklärt, wie in dieser Causa weiter vorgegangen wird. Manche meinen heute noch, René Benko habe einen besonders guten Draht nach ganz oben und damit habe er die Inhaftierung so lange hinauszögern können. Ist das reine Spekulation oder ist da doch was dran? Das ist ein Thema der heutigen Sendung. Das nächste sind die Regierungsverhandlungen zwischen Blau und Schwarz. Die beiden Gruppen können weiter eigentlich nicht auseinandersehen. Zum Beispiel bei der ORF-Haushaltsabgabe. Die ÖVP hat diese Haushaltsabgabe eingeführt. Die FPÖ ist strikt dagegen. Es wird also gestritten, wenn es um die Medienpolitik geht. Und am Sonntag folgt gleich die nächste Wahl in Niederösterreich, Gemeinderatswahl, wird die ÖVP abermals abstürzen. Und im Hinblick auf die Wien-Wahl schaut es eigentlich auch für die Grünen nicht so schlecht aus, habe ich gehört. Mein Name ist Karl Wendel. Ich begrüße Hans Arsenowitsch im Studio. Er ist Grünpolitiker.
Danke für die Einladung.
Und Unternehmer und Journalist Richard Schmidt, die kritische Stimme in diesem Land.
Danke für die Einladung.
Gleich zu Ihnen, Herr Arsenowitsch. René Benko ist in Haft. Ja, er bleibt auch dort. Hat Sie das eigentlich gewundert, dass es so lange gedauert hat, bis die Justiz diesen Schritt gesetzt hat?
Naja, ich meine, was ich so mitbekommen habe, hat er das Firmenkonglomerat, das war ja richtig gut verflochten. Es hat über 1000 Firmen gegeben, hin und her. Und nach außen hin, über Stiftungskonstruktionen, war es ja so, dass der Herr Benko quasi nichts mehr besessen hat. Und ich glaube, das Thema war ja jetzt, dass er in einem Insolvenzfall sein Vermögen bekannt geben muss. Er hat gesagt, er hat keines mehr. Das gehört seiner Mutter, das gehört der Stiftung, er hat nichts mehr. Also er hat alles, er muss in einen Konkursfall alles, sein ganzes Vermögen bekannt geben. Scheinbar hat die WKStA das nicht geglaubt, hat jetzt die ganze Zeit ermittelt, abgehört, hat nachgeforscht und ist drauf gekommen, scheinbar, dass das nicht stimmt, dass er da versucht hat, Vermögen zu verstecken. Und damit besteht Verdunkelungsgefahr. Und damit ist ein Urhaftungsgrund. Deswegen war ich jetzt nicht überrascht, dass das so ist.
Ja, ja gut, aber die Ermittlungen dauern jetzt schon 14 Monate.
Weil er es gut versteckt hat, wahrscheinlich.
Noch länger. Also all diese Vorwürfe, die wir jetzt kennen, die gibt es ja eigentlich schon von der ersten Minute an. Die Staatsanwaltschaft in Trient in Südtirol hat ja schon vor 7 Monaten einen Haftbefehl erlassen. Jetzt auch die Österreicher. Es heißt, es seien abgehörte Telefonate gewesen, analysierte E-Mails, die eben dazu geführt haben, dass es doch zur U-Haft für René Benko kam. Was sagen Sie dazu, Herr Schmidt?
Ein gelungener Coup der Justiz. Man schimpft ja oft über Österreichs Justiz, aber da muss ich schon einmal sagen, Gott sei Dank ist man jetzt hier einmal so weit. Vielleicht spielt das ja auch eine Rolle, dass man jetzt hier freier handeln kann, als wie noch vor wenigen Wochen mit einer neuen Regierung, mit der Aussicht auf einen neuen Justizminister vielleicht auch, dass man hier befreiter hier auch Personen angehen kann, die unter einem gewissen Schutz gestanden sind oder sein könnten. Ich muss da sehr vorsichtig sein. Aber ich gratuliere der Justiz dazu, weil jetzt natürlich, wenn man da 14 Tage in U-Haft sitzt, vielleicht der eine oder andere Spitzenanwalt jetzt, den ich mir leisten kann als René Benko, der sagt, naja, machen wir vielleicht einen Deal, ja, mit der Justiz, mit dem Staatsanwalt. Ja. Also wir legen jetzt die Karten auf den Tisch, so war's. Wir zeigen uns geständig, kooperieren mit der Justiz und wir haben ja einen Paradefall, wo das ja durchaus gut gelungen ist, Thomas Schmid, der war ja involviert in dieser ganzen Inseratengeschichte, der war dann plötzlich Kronzeuge. Ja. Und René Benko wird jetzt nicht Kronzeuge sein, aber bei ihm geht es um wirklich viel. Ich habe mir das angeschaut, also was man ihm da vorwirft, wenn das zur Anklage kommt, drohen ihm bis zu 10 Jahre Haft. Das ist ähnlich wie bei Karl-Heinz Krasser, wir erinnern uns, der kämpft noch immer gegen seinen Haftantritt, dass das jetzt einmal irgendwann fällig wird, auch schon über Jahre. Aber da könnte ich mir schon vorstellen, dass der eine oder andere Top-Anwalt von René Benko sagt, schauen wir, dass wir da einen Deal zusammenbringen, 10 Jahre werden es nicht, 4 Jahre vielleicht auch nicht, aber nach 3 Jahren, da gehst du doch 1,5 Jahre wieder raus.
Sie haben mehrmals den Kopf geschüttelt, Herr Senowitsch, warum?
Also er hat ja das schon im Vorfeld sehr geschickt gemacht, ich könnte mich noch erinnern, wo man dann gesagt hat, er ist weder Aufsichtsrat noch Vorstand, hat eigentlich mit der Signer gar nichts mehr zu tun, genau. So das Letzte. Wo natürlich jeder gewusst hat, so ein Blödsinn, und jeder hat natürlich auch der Gusenbauer Aufsichtsrat gesagt, er ist der Mastermind, der Haselsteiner hat das gesagt. Aber, und natürlich jetzt auch, wie das war mit den Willen, die seiner Mutter, glaube ich, gehören und die irgendeiner Stiftung. Nur das zu wissen oder das zu glauben, dass das eh er ist, ist für Untersuchungshaft zu wenig. Die haben das nachweisen müssen, dass es so ist. Ja. Und natürlich haben die jetzt mit der italienischen Justiz zusammengearbeitet und haben jetzt den Nachweis, hat überhaupt nichts mit Regierungsverhandlungen oder mit irgendwas anderes zu tun, gar nichts. Die haben, um einen Untersuchungshaft aussprechen zu können, haben sie handfeste Beweise gehabt. Da waren nur, dass man das glaubt hat, zu wenig, und die haben sie scheinbar jetzt, und sonst hätte der Untersuchungsrichter jetzt nicht eine Urhaft ausgesprochen, den haben sie jetzt ja vorlegen müssen. Und jetzt wird die Justiz ganz normal weiterarbeiten und es wird einen Prozess geben.
Ja, aber ich bin einmal froh, dass es überhaupt dazu gekommen ist.
Wir haben uns ja schon so gegeben,
wir haben uns ja schon
alle, ist ja um die Urhaft jetzt gegangen.
Also wir haben uns ja schon alle gewundert, warum jemand mit diesen Vorwürfen konfrontiert ist, noch aber immer in Freiheit ist.
Zum Glück leben wir in einem Rechtsstaat, wo ein Vorwurf zu wenig ist, sondern ich muss das auch nachweisen können. Also da bin ich schon glücklich. Und jetzt können sie es nachweisen, okay, und jetzt ist es.
Oder auch nicht, das gilt nach wie vor, die Unschuldsvermutung.
Zumindest so nachweisen, dass es eine Urhaft gibt.
Genau,
ja. Also nur zur Erinnerung, was ist eigentlich passiert? Donnerstag in der Früh gab es eben die Festnahme von René Benko. Er ist in seiner Millionenvilla in Innsbruck-Igls. Die Villa hat so an die 70 Millionen
gekostet. Ist das seine Villa?
ja, festgenommen worden. Konkret soll die Villa eigentlich der Stiftung gehören, Laura Privatstiftung, und die Mutter von René Benko zahlt für die Miete dieser Villa pro Monat 238.000 Euro Miete, wenn ich richtig informiert bin. Also es gab viele Konstruktionen. Jetzt will man eben Beweise gefunden haben, dass René Benko über Monate hinweg versucht hat, eben Vermögen an den Insolvenzverwalter oder die mehreren Insolvenzverwalter vorbeizuschummeln. Nicht nur in Österreich, sondern eigentlich fast weltweit. Zur Erklärung, 53 Hauptgesellschaften gibt es im Sigma-Reich und mehr als 1000 Einzelgesellschaften, also von Berlin bis nach New York und von Medien bis hin zu
bis nach Vaduz.
Tolle Realitäten, unter anderem war ja auch das Kaufhaus Lamar in der Maria-Hilfer-Straße. Ja, genau. Da gibt es ja eine Lösung, oder?
Ja, das hat der Herr Stumpf gekauft mit seinem Unternehmen. Das wird gerade das Projekt entwickelt. Es wird ein Kaufhaus geben, es wird Wohnungen geben, Büros geben. Und das ist jetzt gerade eine Entwicklung. Ich kenne jetzt nicht die letzten Pläne, aber dieses Kaufhaus wird irgendwann eröffnet. Ja.
Ja, aber die politische Hygiene und die Hygiene in der Justiz sollte vielleicht auch dazu führen, dass man die Frage klärt, wer ist denn neben René Benko noch Mitschuld an den 20 Milliarden Euro Desaster?
Genau. Das ist ja eine sehr gute Frage, und ich freue mich jetzt auch darüber, wirklich, dass diejenigen, die dem Herrn Benko über Jahre in den Allerwertesten gekrochen sind und von ihm Aufträge und sehr viel Geld bekommen haben, zumindest die nächsten Nächte ein bisschen unruhig schlafen.
Ja? Es gibt Organe in der Gesellschaft, es gibt Vorstände, es gibt Aufsichtsräte, natürlich müssen die jetzt zur Verantwortung gezogen werden.
Und natürlich auch jene, die vielleicht das eine oder andere Geschäft mit ihm gemacht haben, wo wir sagen würden, das würde man vielleicht nicht wagen oder nicht riskieren, und aus dem und dem Grund dann aber trotzdem gemacht haben. Also ich glaube schon, dass der René Benko, um sich vielleicht das eine oder andere Jahr Haft zu ersparen, durchaus aus dem Nähkästchen plaudert, was er so alles erlebt hat. Und da muss ich echt sagen, ja, das ist ja gut, wenn dann vielleicht mehr aufkommt oder das ganze Netzwerk jetzt einmal aufgedröselt wird. Wir haben ja das erlebt, Sie haben es auch schon gesagt, was da alles dahinter gesteckt ist, ja, was da alles probiert worden ist mit Stiftungen, mit Unternehmen, Subunternehmen, um möglichst das verwirrend darzustellen. Also ich muss sagen, das hat einfach schon zu lange gedauert. Und die Politiker, die auf seine Festeln dem unterwürfig, ich war einmal dabei eingeladen bei so einem Dörgerlein und habe mir das angeschaut, ich habe mich fast angespieben, weil die in den Allerwertesten gekrochen sind von Herrn Benko, aber die ganz oben. Ja. Und da muss man wirklich sagen, habt ihr das nicht gerochen, was da auf euch zukommt, wenn ihr mit ihm posiert und mit ihm gratuliert für den netten Abend und danke für die Einladung, danke für wie toll das ist. Das hat auch 100 Meter gegen den Wind schon zu riechen, seit 2015, dass da sich was anbahnt, eine Riesenblase, die dann irgendwann einmal explodieren wird. Und jeder, der sagt, naja, das haben wir echt nicht wissen können, also bitte, also warum hat es der Herr René Benko geschafft in dieser Dimension, in diesem Ausmaß und viele, viele anderen fleißigen Immobilien wie Entwickler schaffen es nicht?
Ja, das ist eine der großen Fragen. Es fallen ja immer wieder die Namen, also Ex-SPÖ-Kanzler Alfred Gusenbauer saß an ganz führender Stelle in der
Gerade im Aufsichtsrat verdient,
glaube ich. Er hat sehr viel Geld verdient, zuletzt 6,5 Millionen Euro.
Aber auch Sebastian Kurz hat...
Sebastian Kurz war beratend bis zuletzt...
Auch Honorarnoten und so. Ja,
2,5 Millionen Euro. Wahnsinn. Aber auch die ehemalige FPÖ-Vizekanzlerin Susanne Ries.
Also mal rot, schwarz und blau, interessant. Ja,
ja. Uns nicht bekannt, ob er auch ein Grün.
Also ich glaube nicht, dass die Grünen so interessant waren für ihn, dass sie ihm da Jobs gegeben haben. Glaube ich nicht. Ich glaube es nicht. Ich würde das wissen, wenn der
Grün. Also ich, mir ist jedenfalls kein Bild bekannt von Werner Kogler mit René Benko, kenne ich nicht. Also es gibt viele, viele andere aber Bilder, die habe ich mal schon alle gemerkt.
Es gab noch eins.
Nämlich für die Zukunft, dass einmal sowas wie heute passiert.
Aber ich meine, noch einmal, wer hat das bei KTM geglaubt, wer hat das bei dem Unternehmen geglaubt? Und ich bin in der Wirtschaftskammer aktiv. Übrigens hatte ich mit Benko schon vor 30 Jahren einmal Kontakt, wo er noch ganz jung war, da habe ich noch in einer Bank gearbeitet. Keine Ahnung, ich will nur sagen, ja, man trifft dauernd irgendwelche Leute und man redet mit Leuten, die in der Wirtschaft sind, die Unternehmer und Unternehmerinnen sind. Ich mache nicht mit jedem vor einem KSV, also einen Kreditschutzauszug und schaue, wie geht es der Firma, wenn ich mit jemandem rede.
Nein, das ist ja was anderes, aber eine gewisse Grundvorsicht kann ich von einem Politiker schon verlangen.
Bin bei
und
dir,
wenn
ja.
jemand,
aber es hat man bei KTM auch nicht geklappt und da gibt es auch Fotos mit allen.
Wenn dermaßen provokant im Luxus auftritt.
Absolut.
Und das riecht ja wirklich, ich habe es schon heute einmal gesagt, das riecht ja wirklich ein bisschen streng. Und dann gehe ich zu dem hin, bei dem Dörkerlein und bei anderen Festeln, die er organisiert ist, wo er sich hofieren hat lassen müssen, wo er sogar in einem Interview einmal gesagt hat, na jetzt ist bitte anders, jetzt wollen ja alle von mir was
Böses
früher wollte ich was
es
anderes.
Es ist so ein bisschen typisch Österreich, ich sage nur Club 45 und damals schon Lucona, es war halt, hat damals die rote Rechtshälfte betroffen, jetzt betrifft es Rot, Schwarz und Blau. Blau hat es öfters mit Buwok und diese ganzen Geschichten. Ja, umso überraschender ist, dass die Menschen nach kurzer Zeit diese Parteien wieder wählen und sagen, ja.
Okay, ja, und es war auch unredlich, auch von dem, der heute in Urlaub gekommen ist. Also ich finde es nicht okay, Politiker anzulocken mit meinen Festeln, anzulocken mit meiner Freundschaft, vielleicht sogar einer vorgespielten Freundschaft. Heinz-Christian Strache war ja sogar einen Tag vor dem Ibiza-Abend noch auf der Yacht von René Benko in Ibiza.
Bis vor wenigen Wochen das Foto vom Dornauer, vom immerhin damals
SPÖ-Tirol-Chef.
Ich sage ja, rot-schwarz, ganz tief drinnen, blau auch. Ja, was soll ich sagen?
Ja.
Jetzt gebührt es einer, dass sie ein bisschen Angst haben. Und der
Vollständigkeit halber muss man aber dazu sagen, dass das Reich von, oder das ehemalige Reich von René Benko natürlich von New York bis nach Hamburg gereicht hat und auch in Deutschland. Zum Beispiel der jetzige Kanzler Olaf Scholz war am Rande an einer Gesellschaft beteiligt, die direkten Kontakt zur Signa gehabt hat und der ehemalige deutsche Finanzminister Altmaier ebenso. Also okay. Es ist nicht nur ein rein österreichisches
Phänomen.
Phänomen. Wie gesagt, das Milliardenkarussell steht derzeit still. René Benko sitzt in einer 14 Quadratmeter Zelle in der Justizanstalt.
Wenn ich nur einen Satz dazu sagen darf, ich meine, für mich ist ja die Tragödie, jetzt diese paar Politiker, die da Millionen kassieren, die tun wir überhaupt nicht leid. Ja, die sollen jetzt ein bisschen zittern und Gusenbauers und Kurz und wie sie alle heißen. Lad da mal wirklich die fünf kleinen Firmen, die Aufträge von ihm gekriegt haben und das Geld nicht gekriegt haben. Der kleine Elektriker, genau. Der kleinste Installateur, die sie gedacht haben, in einen Auftrag vom Banker gekriegt fürs Hotel oder für irgendwas, dann die Leute aufgenommen, die Materialien gekauft haben, die jetzt in Konkurs gehen. Da sind wirklich Tragödien dahinter. Um die sollte man sich kümmern und ich glaube, denen, die sollte man unterstützen und für die anderen hält sich mir mittlerweile sehr in Grenzen, um das jetzt so zu sagen.
Ja, waren es eben Großinvestoren, die jetzt um ihr Geld zittern müssen, oder waren es auch Kleinanleger? Mehr davon nach einer kurzen Werbepause.
Erfahren, kritisch, weltgewandt. Das Interview des Tages im Studiogespräch mit Karl Wendel.
Ja, es bleibt spannend in der Causa Benko. Wie geht der Krimi weiter? Wir werden sehen, was sich in den nächsten 2 Wochen abspielen wird. Welche handfesten Beweise hat die Korruptionsstaatsanwaltschaft vorzulegen? Wie werden die Anwälte von René Benko reagieren? Und was bleibt eigentlich von diesem Milliardenkarussell, das der Mann aus Tirol gedreht hat? Und innerhalb von nicht mal 15 Jahren wurde er zu einem der reichsten Männer, nicht nur Österreichs, sondern Europas. Ja, und jetzt sitzt er in Untersuchungshaft. Genugtuung?
Na, Genugtuung. Man muss da immer unterscheiden. Einerseits muss ich sagen, tun mir wirklich, so wie es der Herr Asenovic schon gesagt hat, die Leute, die ihren Job verloren haben durch diese gewaltige Megapleite, ist ja die größte Pleite in Österreich in der Geschichte. Und andererseits muss ich auch sagen, der Herr, der das Ganze in schillerndsten Farben entworfen hat, dieses ganze Konstrukt, der tut mir weniger leid. Ja. Häme ist auch keine angebracht. Ich mag das nicht, wenn man jetzt über ihn spottet, was er zum Essen kriegt hat da in der Josefstadt, in der Justizanstalt. Also da muss man schon einmal sagen, Mensch bleibt Mensch. Wir sind alle Menschen. Er hat da jetzt auch eine korrekte und ordentliche Behandlung zu erfahren. Das Zweite, was ich eben sage, ist halt diese politische Komponente, die interessiert mich am meisten als Journalist, weil wir daraus auch für die Zukunft lernen können. Vielleicht der eine oder andere Politiker jetzt ein bisschen vorsichtiger ist, von wem er sich da einladen lässt, wem er da jetzt hier sich so anbiedert und so den gschamsten Diener macht, wie wir das erlebt haben bei diesen Veranstaltungen vom Herrn Benko. Und dass man da vielleicht doch eine neue Sauberkeit mit dem Staat, einer neuen Bundesregierung, das kann man vielleicht zum Anlass nehmen, auch für die Oppositionsparteien, dass man da ganz eine klare Linie zieht, das geht und das geht nicht mehr. Na, ich muss da nicht hingehen, ich will mit dem gar nicht auf einem gemeinsamen Foto sein, ich brauche das nicht, ich mache meinen Job als Politiker, ich bin für die Leute in Favoriten da, ich bin für die Leute in Simmering, in Klammerstetten, in Oberösterreich, aber ich bin nicht der, der jetzt auf das Festl von dem Herrn Supermilliardär geht.
Ja, zur Vollständigkeit halber muss da natürlich dazu gesagt werden, dass René Benko nicht nur im Handelsbereich unterwegs gewesen ist und im Immobilienbereich, sondern natürlich auch im Medienbereich Einflussnahme. Und noch heute besitzt er 50% an der Kronenzeitung und Kurier via Mediaprint und dann der Funke Medien.
Keine Oligarchin, es war dann der Benko.
Ja, Deutschland ist er auch.
Ich sehe vieles genauso. Mir ist übrigens auch das Lied vom Ambros durch den Kopf gegangen, ein Mensch möchte bleiben, natürlich. Ja. Und ich bin aber froh, dass die Justiz arbeitet und ich bin auch froh, dass die Leute jetzt einmal sehen, die politisch aktiv sind, die anderen, hey Leute, es gibt Konsequenzen. Und was ich mir öfters mehr wünschen würde, was so fehlt, ist so dieser moralische Kompass, der einfach manchen fehlt. Ich kann das nicht anders erklären, wo man einfach spielt und sagt, das tut man nicht. Ja, so irgendwie. Klar. Und vielleicht helfen solche Sachen, dass der bei manchen dann doch wieder anspringt. Dann hat es was kurz gehabt.
Ja, wir werden sehen, ob es diesen moralischen Kompass in Zukunft geben wird. Wir feilschen noch immer um eine Regierung. Und zwar Blau und Schwarz will sich einigen. Erstmals gab es aber heftige Ungereimtheiten, und zwar ging es um die Medienpolitik in Österreich. Es sind ja auch völlig unterschiedliche Zugänge, die die beiden Parteien haben, zum Beispiel beim mächtigen ORF. Die FPÖ, allen voran auch der Stiftungsrat Peter Westenthaler, will auf jeden Fall, dass die Haushaltsabgabe abgeschafft wird. Das Bekannte dabei, er verhandelt gemeinsam mit den Herrn Hafenecker, da mit Susanne Raab. Und die war jene Ministerin, die genau diese Haushaltsabgabe beschlossen hat. Also jetzt soll sie das wieder abschaffen, was sie vor wenigen Monaten gegen heftigsten Protest eigentlich selbst angeordnet hat. Ist so ein Spagat überhaupt möglich?
Da muss man noch dazu sagen, die damalige Ministerin ist ja
Heute noch die Ministerin.
Noch immer ist sie ja Ministerin. Danke für die Korrektur. Ja, eindringlich gewarnt worden vor dieser Schnapsidee. Wir haben ja mehrmals darüber berichtet, was das alles mit sich bringt. Zum Beispiel, Sie vertreten ja auch Unternehmer, Unternehmer zweimal zahlen müssen, privat, diese Haushaltsabgabe und dann noch für ihren Betrieb, obwohl kein Lehrling und kein Arbeiter Zeit hat, da den Fernseher aufzudrehen, muss der Unternehmer noch einmal die Haushaltsabgabe zahlen. Ja? Also solche Schnapsideen sind da verbrochen worden und es ist höchste Zeit, dass das jetzt einmal beendet wird. Und ich hoffe wirklich, dass ich die FPÖ da durchsetzt und sagt, radikal, das kommt weg. Auch 15% Sparkurs beim ORF ist durchaus vertretbar. Wir haben hier eine Medienanstalt, die sich im Laufe der Jahre durchaus positiv entwickelt hat, andererseits aber Gehälter auszahlt, wo ich bin selber Journalist, kotzen muss, wenn ich höre, dass ein Radio-Frühstücksmoderator 400.000 Euro im Jahr kriegt. Ich habe mir das ausgerechnet, das sind bei 20 Arbeitstagen im Monat sind das 1.800 Euro für 6 Stunden am Tag. Ja? 1.800 Euro. Das verdient ein Arbeiter bei uns das ganze Monat, was der an einem Tag verdient. Das ist absurd, pervers, grauslich. Das geht einfach nicht. Und da ist gut, dass da reingefahren wird. Oder dass der Lichtdienst-Dunkelchef als Dienstwagen einen Audi e-tron kriegt. Warum braucht der einen Audi e-tron? Der soll bitte mit einem normalen Skoda fahren. Also das ist ja unser Geld, das da rausgeschmissen wird.
Das ist jetzt nicht das Problem, dass er Elektroauto ist, oder?
Nein, überhaupt nicht. Okay, gut, ich kann mit Elektro fahren, mit Diesel fahren. Es ist einfach zu teuer. Ja. Punkt. Ja, oder dass für eine Karlich-Show, für Styling von der Frau Karlich, 115.000 Euro ausgeben wird. Also das wollen die Leute nicht mehr, dass mit ihren Beiträgen, mit ihren Zwangsgebühren so ein Schnapsideen da finanziert werden. Ja? Und da muss man sagen, das ist alles in der Vergangenheit verbockt worden. Ja? Man hätte jetzt lange Zeit gehabt, das einzustellen und sagen, Freunde, 3.200 Mitarbeiter, das ist ein bisschen zu viel, reduzieren wir das Step by Step. Wir wollen uns ja keine Angriffsfläche aufmachen. Ja? Hat man nicht gemacht. Also das ZDF hat 3.900 Mitarbeiter bei 85 Millionen Einwohner. Wir haben 3.200 Mitarbeiter bei 9 Millionen Einwohner. Ja? Also das muss man sich einmal auf der Zunge zergehen lassen, wie da gewirtschaftet wurde. Und ich bin froh, dass es eine Regierung jetzt gibt, die das einmal angeht und nicht einmal fürchtet, dass abgewatscht wird dann in den ZIP-Sendungen oder in den Report-Sendungen von diesen ORF-Sternchen, die dann das als Racheaktion gegen die Rationalisierung sicher machen werden.
Der Herr Schmidt hat zu viel gesprochen.
Ja, Entschuldigung. Ich sehe es sehr emotional, weil auch wenn man hier einen TV-Sender betreibt, es ist eine Wettbewerbsverzerrung sondergleichen, dass ich ein Sender 734 Millionen kriegt und der andere ein paar tausend Euro.
Ich wollte eigentlich nur...
Sie verdienen keine 400.000, Herr Wendel, oder?
Minus 15, naja, schade eigentlich. Ja. Hätte ich ganz gerne. Ich vergönne es den Robert Kratke auch. Er muss jeden Tag sehr früh aufstehen. Aber deswegen. Es wird auch gut bezahlt.
Ja, bitte.
Aber trotzdem muss dazu gesagt werden, minus 15%, das heißt in weiterer Folge minus 1.000 Jobs oder so in dieser Größenordnung, oder?
Kann ich nur ganz kurz ein bisschen was aufdröseln, weil so viel gefallen ist und ich weiß schon gar nicht mehr. Also ich sage es ja öfters, in 20 Jahren politisch aktiv habe ich gelernt, es gibt nicht nur schwarz oder weiß. Ja? Okay. Und wenn ich mir diese ganze Geschichte so anschaue, dann denke ich mir, Haushaltsabgabe, eigentlich ein sehr unsoziales Steuer, weil warum zahle ich, also warum zahle ich ORF-Beitrag 250 Euro, der gut verdient, und jemand, der wirklich schlecht verdient, auch 250 Euro. Und das ist sehr, sehr unfair und sehr, sehr unsozial. Von daher würde eine budgetfinanzierte ORF ja nichts dagegen sprechen. Auf der anderen Seite, solange ich den Einfluss der Politik in den ORF so stark drinnen habe, im Öffentlichen, und den Hammer über die ganzen Stiftungsräte, solange wir das haben, ist natürlich jede Budgetfinanzierung bedeutet, ich greife ein. Als Politik.
Das ist aber, tut mir leid, aber das ist total unlogisch, was ich jetzt sagen. Weil man warnt davor, dass die Politik mehr Zugriff hat auf den ORF über die Budgetfinanzierung und hat aber jetzt den allergrößten Zugriff der Politik.
Ja, schon, aber ich kann nicht auch sagen, wenn du nicht brav bist, dann kürze ich noch mehr ab.
Ihr grüner Parteifreund ist
Stiftungsratschef. Aber bevor wir jetzt weiter in so Polemik gehen.
Nein, aber der ist Stiftungsratschef, ja. Ihr grüner Ex-Parteimitglied, der sogar für einen Bundespräsidenten den Wahlkampf gemacht hat. Die Grünen sitzen auch im Stiftungsrat. Der ex-grüne Politiker Bio Strobel ist Manager.
Trotzdem, es ist natürlich, wenn ich über das Budget eingreife, kann ich relativ rasch sagen und sagen, wenn es nicht brav ist, dann kürze ich das Budget und du musst. Also, und das
kann jeder Stiftungsrat jetzt sagen.
Ja, aber das passiert ja jetzt mit den 15% und was ich finde auch, man kann sparen in so einer Organisation. Ja, da gibt es sicher genug, was sich da angesammelt hat in dieser Organisation über die Jahrzehnte. Ich möchte aber auch ein bisschen sagen, diese populistischen Vergleiche mit ZDF, da muss man in ARD dazu rechnen, da muss man auch die ganzen Bayerischer Rundfunk, NDR und so weiter. Und dann schaut es schon ein bisschen anders aus.
Ich glaube nicht, dass
die
alle zwei.
Die Frage ist ja, bekennt man sich zu einem öffentlich-rechtlichen Rundfunk oder nicht? Das ist die eine Frage. Und die zweite, und da sagen wir bei der ÖVP, so hat ja einer zu mir gesagt, ein Kollege aus der Volkspartei in einer großen Runde von Schwarzen hat gesagt, was unser neues Wappentier ist, der Uhu, weil der kann sich um 170 Grad den Kopf dran. Ja. Erinnert mich jetzt ein bisschen in dieser Situation auch. Für mich ganz klar, die FPÖ hat das in ihrem Parteiprogramm so gehabt, die ÖVP wollte was anderes und ist sich genau, wer sie durchgesetzt. Bei den Verhandlungen setzt sich die FPÖ durch und die ÖVP muss da mitmachen und zuschauen. Das ist natürlich die Geschichte. Dass es jetzt so ist, okay, es ist so, Sie haben die Mehrheit, Sie werden das wahrscheinlich beschließen. Ich weiß es nur nicht, ich habe gehört aus den Verhandlungen, dass es eigentlich fix ist, aber ich weiß es nicht, ist es wirklich hundertprozentig fix? Wird jetzt noch verhandelt, aber
der ORF. Man muss auch, genauso wie Sie gesagt haben, das Ganze ein bisschen runterfahren, wenn da gepostet wird, die Demokratie ist gefährdet und die Regierung, die neue, zerstört den ORF. Naja, aber wenn alle sparen müssen, ja, bis zu den Pensionisten, dann wird man auch von einem Radiomoderator, der 400.000 Euro kriegt, ein bisschen verlangen können, dass er vielleicht auf den 100er verzichtet, dass er nur mehr 300.000.
Ich wird zwar schwer durchzukommen sein. Eingreifen und vielleicht aber, ist es so gut. Ich will nicht, aber ich möchte was anderes nur sagen. Und das muss man den ORF dann auch zugestehen. Ja? Wenn ich schon sage, okay, ihr müsst euch jetzt im Wettbewerb stellen, dann muss aber auch die ORF Enterprise zum Beispiel die Möglichkeit haben, dass ich sage, okay, dann darf ich aber auch, keine Ahnung, Produktpräsentationen machen, dann darf ich aber auch im Internet mehr werben. Da sind jetzt Einschränkungen da im öffentlich-rechtlichen Sender. Das heißt, wenn ich sage, ihr müsst schauen, dass ihr selber Geld verdient, was ja quasi die Position der FPÖ in vielen Dingen ist, und ja, da habe ich nicht gerade gesagt, bin eigentlich, wie die das machen, dann muss ich denen aber auch zugestehen, dass ich diese Schranken, die sie derzeit haben, dass ich zum Beispiel bei einem Film keine Werbeunterbrechung machen darf oder was auch immer, dann muss ich auch denen zugestehen, dass ich sage, okay, dann darfst du das aber auch.
Alles
das
ist halt die Kehrseite damit. Ich kenne nur die Situation von Privat-TV-Sendern sehr gut, ja. Und da wird man abgespeist mit 150.000, 300.000 Euro im Jahr an Förderungen.
Aber
und der andere, der Mitbewerber, kriegt 743 Millionen
Euro.
Das ist keine Gerechtigkeit.
Aber was auch nicht geht, und ich komme auf die Aussage von Dominik Knepp zurück, ja, der dann quasi den Standard angegriffen hat, dass man dann als Politik sagt, na, die brav sind, kriegen Geld und die vielleicht schlecht über mich geschrieben haben, kriegen keines. Ich würde sagen, das ist eine riesen Gefahr in einer Demokratie, egal von welcher Seite, und ich würde jetzt gar nicht ideologisch das aufdenken. Und da müssen wir alle sofort sagen, das kann es wirklich auch nicht sein, da müssen wir vom ersten Tag an uns dagegen wehren.
Ja, wir werden schauen, wie das weitergeht, ob tatsächlich der ORF dieses riesige Ding an die Leine der Politik angekettet wird oder nicht. Aber eines muss in diesem Zusammenhang schon gesagt werden. Also ein ORF, wie er jetzt dasteht, ist für uns extrem wichtig, denn die Journalisten, die dort arbeiten, sind korrekt und vor allem, sie machen hervorragende Nachrichtensendungen. Mehr davon nach einer weiteren kurzen Werbepause.
Erfahren, kritisch, weltgewandt. das Interview des Tages. Im Studiogespräch mit Karl Wendel.
Im zweiten Teil der Sendung haben wir ausführlich darüber gesprochen, wie unterschiedlich die Zugänge der Parteien eben in der ORF-Frage sind. Die einen, da ist die FPÖ dran, möchte die Haushaltsabgabe komplett abschaffen und sofort und den ORF aus dem Budget heraus finanzieren. Die anderen, eben die ÖVP, ist da noch ein wenig zögerlich. Es verhandelt ja auch Susanne Raab, das ist jene Ministerin, die eigentlich diese Haushaltsabgabe beschlossen hat. Sie müsste da einen Spagat hinlegen, der Sonderklasse, damit es aufgehoben wird. Aber nicht nur das spaltet bei diesen Verhandlungen und sorgt für echte Ungereimheiten. Es gibt ja auch das Sky-Shield. Das ist der berühmte Raketenschutzschild, den wir kaufen sollen, wollen. Es gibt einen Länderumfind, denn der unterzeichnet wurde, also noch keinen fixen Vertrag. Da geht es um 6 Milliarden Euro. Ja? Brauchen wir diesen Raketenschutzschild?
Ja, klares Nein. Also da muss man ja auch die Zusammenhänge kennen. Ja? Man will hier unbedingt hier in einer Einkaufsgemeinschaft mitmischen als kleines Land. Man will hier unbedingt mit dabei sein bei einer Beschaffungsaktion, die mich sehr stark an die Eurofighter-Situation vor 20 Jahren erinnert, dass man unbedingt hier Equipment braucht, um bei den ganz Großen mitspielen zu können. Wir haben dann erlebt, dass die Justiz jahrelang diese Eurofighter-Beschaffung unter die Lupe genommen hat, bis dann halt irgendwann erschlagen worden ist. Aber es ist dann beendet worden. Aber wir haben das durchaus erlebt. Da haben wir als gesunde Österreicher, haben wir da schon verstanden, um was da gegangen ist. Ja, jetzt geht es wieder darum, dass wir um 6 Milliarden, wir wissen ja nicht einmal, ob 6 Milliarden kostet, weil einmal kostet 2 Milliarden, einmal kostet 4 Milliarden, dann wieder 6 Milliarden. Wir wissen nicht, was die Erhaltungs- und Betriebskosten, die Personalkosten pro Jahr ausmachen. Keine Information, null auf der Bundeswehr-Homepage. Ich bin fast vom Sessel gefallen, wie ich das gelesen habe. Da steht nicht einmal eine Zahl drinnen, was das kostet, aber es ist ursuper, wir kaufen es. Ja? Also ich kaufe mir nicht einen Gebrauchtwagen irgendwo, wo draufsteht, naja, den Preis macht ja dann der Verkäufer dann irgendwie dann später aus. Ne? Also zuerst müssen wir mal wissen, was es überhaupt kostet und zweitens, was es bringt. Und da sind wir beim nächsten Punkt, Entschuldigung, das muss ich nur sagen. Also wenn die russische Armee einmal Österreich mit Raketen angreift, da haben wir ganz andere Probleme, als wie, dass wir nur 20 unserer Raketen raufschießen. Also da haben wir zuerst Ungarn, die Slowakei, Tschechien, die schon vorher überfallen worden sind von einer bösartigen russischen Armee. Und dann glaube ich nicht, dass die russische Armee, die zuerst Ungarn, die Slowakei und Tschechien und wahrscheinlich noch halb Deutschland erobert hat, von 20 oder 30 oder 40 Raketen Österreichs abhalten lässt. Das ist Schwachsinn. Es gibt mittlerweile Hyperschallraketen, da hat dieses System, was wir da bestellen, auch keine Chance. Also wir haben, kaufen was, was veraltet ist, was zu teuer ist und was wir nicht brauchen.
Sehen Sie das ebenso?
Ganz anders wieder, Herr Kollege ja. Schmidt. Jetzt muss ich mich outen als Milizoffizier, als Oberleiter der Miliz und ich möchte was sagen. Das Bedrohungsbild, wenn ich mir anschaue, in jetzigen Krisen, und es ist egal, ob ich nach Israel schaue oder in die Ukraine schaue, ist der Luftraum, sind Raketenangriffe, aber ganz wenige große interkontinentale Raketen, ich weiß nicht, und auch nicht die neuesten Raketentechnologie, sondern Drohnen, kleine Raketen, die von Gazastadt Richtung Tel Aviv geschossen werden. Und das größte Bedrohungsbild, was wir haben, ist immer mehr Terrorismus, wo jemand steht mit einer Drohne und keine Ahnung, die OMV angreift oder den Flughafen Wien angreift oder was auch immer.
Das ist mit einer Rakete.
Ja, das ist das größte Bedrohungsbild, was wir derzeit haben. Und wenn wir da oben Kadhafi haben, dann kann ich nur sagen, gute Nacht. Also jede Nation muss sich jetzt ihren Luftraum überwachen. Ganz kurz, ich muss noch fertig werden. Wie das dann heißt und wie man das macht, ist mir eigentlich primär, würde der Hans Krankl sagen. Ja? Ob es das über Sky Shield ist, ob
ich
das Sky Shield
ist. Ich muss schon so lachen, Entschuldigung, weil es so absurd ist wieder in unserem Land. Wir haben nicht die 2000 Euro, damit die Fluglotsen in Zelt wegzahlen.
Das ist schon wieder Polemik.
Nein, das ist einfach wahr.
Nein,
wir haben nicht, aber wir bestellen ein System um 6 Milliarden Euro.
Wir haben überhaupt noch nichts bestellt. Und ich versuche das gerade so ideologiebefreit wie möglich zu sagen. Also, ich glaube, da sind wir sich einig, dass jedes Land auch seinen Luftraum verteidigen muss. muss. Und nämlich auf die Bedrohungen der Zukunft. Und das sind eben nicht die großen Raketen
aber
oder die im nächsten kommen.
18.
Sondern, ich möchte es nochmal fertig sagen, das sind die Drohnen, es sind die kleinen, und wir sehen es in Israel. Und hätte Israel nicht, ein Abwehrsystem, würden tagtäglich 10, 20 Raketen in Tel Aviv landen. Aber so, und jetzt, um das fertig zu erzählen. Dieses Sky Shield ist ein Abwehrsystem, wo es dann 6 verschiedene Systeme gibt, 3 für kurz und 3 für mittel. Ist mir egal, muss nicht Sky Shield. Das kann Austria Shield heißen, das kann mit einem anderen Land sein. Es hat Vorteile, wenn man das mit Deutschland und der Schweiz gemeinsam macht, hat Vorteile, muss aber nicht so sein, ist mir komplett wurscht. Aber wir müssen unseren Luftraum verteidigen, dass wir in Zukunft gegen Terrorangriffe, gegen Terroristen, der mit einer Drohne steht, dass wir die abfangen können. Das müssen wir zusammenbringen. Wie wir das machen, ist mir relativ
wurscht. Aber darf ich da jetzt kurz darauf antworten?
Das
ist, nämlich
ein grundsätzlicher
Logikfehler, den ja jeder Militär oder jeder, der dieses Ding da beschaffen will, immer schon rein verpackt in seinen Antworten, wie in Israel oder in der Ukraine. Wir sind aber nicht in Israel und auch nicht in der Ukraine.
Wir haben wir Terrorangriffe in Österreich gehabt oder nicht?
Ja, der ist mit einer
Kalaschnikow. Ja, da weiß man, kein Munisa mit einer Drohne da. So schwer ist das nicht, oder?
Den braucht man nicht. Und die kleine Drohne wird man wahrscheinlich auch nicht überwachen können. Aber gut, soll sein, bitte, wir sind offenbar so genauso bedroht wie Tel Aviv. Kann ich mir nicht vorstellen. Und Liechtenstein, auf Liechtenstein pfeifen wir dann und Vorarlberg auch, weil das schauen wir dann nämlich an bei Ihrem super tollen Sky Shield Projekt. Ja.
Ich habe nicht gesagt, dass das Sky Shield heißen muss.
Ja, oder
wurscht, aber
so wie beim Kauf aus Österreich, dass es dann eine Österreich-Version gibt. Ja, das ist auch sicher erfolgversprechend. Also wir haben hier eine Situation, wo die Leute nicht mehr wissen, wie sie das Monat durchkommen und eine Steuerhochlast in diesem Land bis zum geht nicht mehr.
Okay, dann schaffen wir das Bundesheer ab, schaffen wir die Polizei ab, schaffen wir die Justiz ab. Was ist die Aussage?
Das ist ja sinnvoll.
Das ist ja kein Argument für alles. Ich kann immer sagen, die Leute haben zu wenig Geld, deswegen bauen wir keine Straßen, keine
Schuhe. Zusätzlich rauskauen.
Bis 2032, das sagt man ja auch nicht dazu, jedes Jahr. Es ist eine Gesamtkosten. Aber egal, ich will mich gar nicht auf so eine Diskussion einlassen. Ich kann nur sagen, wir haben 4 Milliarden dem Bundesheer zur Verfügung steht, was im Verhältnis noch immer nicht viel ist, wenn man sich das BIP anschaut von 500 Milliarden. Also wir sind, ist eine Entscheidung von unserer Gesellschaft, von der Politik, wie wir das wollen. Aber eins kann ich trotzdem sagen, als Politiker, als jemand, der auch beim Bundesheer war, wir müssen unseren Luftraum verteidigen.
Ich war auch beim Bundesheer und ich schätze das Bundesheer sehr. Und deswegen finde ich, dass man dort sinnvolle Ausgaben machen sollte. Und das darf ich nur dazu sagen.
Aber ist ja kein
Weil das mit Zeltweg, das ist keine Polemik. Es war tatsächlich so, dass der Flugbetrieb von Freitag 18 Uhr bis Montag 8 Uhr in der Früh eingestellt worden ist für unsere Eurofighter, weil man deren Stunden nicht zahlen konnte.
Wir haben nach wie vor eines der besten Radarsysteme mit Goldhaube, wo wir...
Wir sind so flach, dass wir diese Dienststunden nicht zahlen können und haben dann diese Großmannssucht, dass wir uns um 6 Milliarden was beschäftigen. Das geht sich nicht aus. Das weiß jeder Österreicher, dass sich das nicht ausgeht. Und beim Bundesheer, das muss ich auch noch dazu sagen, da sind manche Pistolenmodelle so veraltet, dass sie lebensgefährlich sind, weil die Bolzen schon so ausgeleiert sind.
Eine Glocke.
Ja? Genau. Ja?
Okay. Gut, und aber jetzt darf man wieder Äpfel mit Birnen vergleichen. Wir reden darum, die Frage, die wir uns stellen müssen, braucht Österreich eine Luftraumüberwachung oder nicht? Wenn man sagt, man braucht das nicht, kann man ja sagen, okay. Dann, wenn die Politik das so findet, wenn die Bevölkerung das
findet, wir haben eine Luftraumüberwachung, das hat euch ja den Grünen immer gepasst, dass die Eurofighter die Luftraumüberwachung...
Ja, ein Teil einer Luftraumüberwachung sind Abfangjäger, aber der größte Teil, man braucht in einem modernen...
Es werden ja auch neue Jets bestellt.
Ja. Die keine Drohnen abfangen können, aber egal jetzt.
Genau, aber Sie sehen, meine Damen und Herren, also das Thema emotionalisiert und so dürfte es wahrscheinlich auch bei den Gesprächen der Verhandler zwischen Blau und Schwarz zugehen oder so ähnlich. Ich denke, man wird über bestimmte Punkte genauso emotional diskutieren, wie wir es da hier machen. Österreich ist in einem Wahlfieber, kann man ja so nennen. Das ist ein ganz anderes Thema. Und wieder stehen zwei Wahlen in den Raum. Am Sonntag wählen die Gemeinden in Niederösterreich, nur St. Pölten und Krems nicht. Und danach kommt dann die alles entscheidende Wien-Wahl. Es bleibt also extrem spannend und... Ja, wir schauen jetzt einmal kurz nach Niederösterreich. Was erwarten Sie bei den Gemeinderatswahlen? Kriegt die SPÖ den Turbo, den Doskozil in Burgenland gehabt hat, stürzt die ÖVP ab, wie wird die FPÖ abschneiden? Was glauben Sie?
Für mich extrem spannend. Ich wollte nur einen Satz dazu sagen, bis zur Wienwahl haben wir sogar noch steirische Gemeinderatswahlen, wir haben Wirtschaftskammerwahl, also wir haben sogar, also uns wird nicht fad, wir haben auch bis dorthin, bis 27. April, so noch ein paar Wahlen. Das Interessante an der niederösterreichischen Gemeinderatswahl ist, dass ja die immer das Damoklesschwert über der ÖVP gehangen ist, also wie sie die Koalitionsgespräche mit der SP und mit NEOS geführt haben, wo da immer gesagt haben, um Gottes Willen, wenn die Gemeinderatswahl haben, die Landeshauptfrau und das wichtigste Bundesland für die ÖVP und deswegen müssen wir ja zu den Blauen gehen und ihr könnt sich noch erinnern, das war immer, es ist immer so ein bisschen mitgeschwungen, ja, die niederösterreichischen Gemeinden. Jetzt sind sie da, jetzt können wir schauen, ob das aus ÖVP-Sicht die richtige Entscheidung war, diese Koalitionsgespräche zu beenden und jetzt mit der FPÖ diese zu führen. Ich glaube nicht. Ich glaube, die ÖVP wird auch da eine Rechnung von den Menschen präsentiert bekommen. Ich glaube, die FPÖ wird der Verlierer dieser Wahl sein. Es ist zwar ein bisschen anders,
die ÖVP.
Wobei, was natürlich ein bisschen anders ist, in kleinen Gemeinden ist es natürlich immer eine Persönlichkeitswahl. Also wenn die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister da beliebt ist, dann ist es unabhängig von der Partei. Das kann ich zu wenig abschätzen, wie sehr das jetzt mitschwingt oder in welchen Gemeinden es mitschwingt. Aber generell glaube ich nicht, dass es einen Booster für die ÖVP ausgelöst hat. Und ich glaube, dass sie die Verlierer dieser Wahl sein werden. Ja.
Sehen Sie das ähnlich, Herr Schmidt?
Man muss einmal grundsätzlich unterscheiden, der Herr Asenovic hat es ja schon gesagt, zwischen Gemeinderatswahlen und Landtagswahlen und einer Nationalratswahl. Und bei Gemeinderatswahlen kommt es natürlich schon sehr darauf an, auf den Spitzenkandidaten in dem Ort, in der Gemeinde. Und da reden wir oft von Gemeinden, die 600, 700 Einwohner haben, 3000 Einwohner haben. Und da gibt es eine ganz andere Nähe zum Bürgermeister oder auch zur Opposition, die eine gute Sache macht, oder zu einem örtlichen Projekt, das die Opposition durchsetzen will, was der Bürgermeister aber verhindern will. Also da geht es sehr um örtliche Sonderheiten, die wir dann so pauschal, glaube ich, nicht jetzt bewerten können, ob jetzt die ÖVP schlecht ist oder die FPÖ gut ist oder die Grünen. Da kommt schon darauf an, wie die einzelnen Funktionäre der Parteien in ihren Kommunen performen. Und das ist ganz wichtig, da war die ÖVP immer ganz gut. Das muss man wirklich sagen. Man hat
in die Leute bei sich gehabt.
Auch. Und ich weiß, der Vorteil hat die Trachtenkapelle gemeinsam zum Wahllokal und der Vorteil dann der Kirchenchor gemeinsam zum Wahllokal. Und das, glaube ich, wird sich nicht ändern. Und deswegen erwarte ich mir dann nicht jetzt große Überraschungen. Wir sind am Sonntag beide da. Schauen wir mal, wie sich das dann entwickelt.
Genau. Schmidt-Asenovic, dieses Duell werden wir auch am Sonntag erleben, wenn in Niederösterreich auf Gemeinderatsebene gewählt wird. Und spannend wird auch werden, was geschieht eigentlich in Wien. Da gibt es ja unterschiedlichste Umfragen. Und da schaut es teilweise so aus, als würde den Grünen wieder ein wenig Leben eingehaucht werden, Herr Asenovic?
Also ich bin sehr glücklich, war das Burgenland gewesen, wo meiner Meinung nach der grüne Turnaround geschafft worden ist, wo man auch ein bisschen aus dieser Negativspirale rausgekommen ist und wo die Menschen eigentlich jetzt mitbekommen haben, dass es nicht gut wäre, wenn es da niemanden gibt, der sich für Umwelt, Klima, Renaturierung und solche Sachen einsetzt. Die letzte Umfrage übrigens von euch, Laserfeld-Umfrage von OE24, wo die Grünen sensationell, 20% die Blauen und 16% die Grünen, dahinter erst die ÖVP und dahinter erst NEOS.
In Wien.
In Wien, Entschuldigung. Ja. Ich kann nur sagen, ich würde das sofort nehmen, wenn es so wäre. Bis dorthin haben wir jetzt noch genau, ich weiß nicht, 100 Tage circa. Das Spannende ist natürlich, der Bürgermeister ist fix, der jetzige Bürgermeister, es wird, so wie es nie ein Duell gegeben hat, Rot gegen Blau, obwohl die das immer versuchen auszurufen, viel zu weit auseinander. Bei jeder Wienwahl hat man immer gesagt, es gibt ein Duell Rot gegen Blau, was es nie gegeben hat. Nie, nie, nie. Auch jetzt im Burgenland übrigens nicht. Das heißt, der nächste Bürgermeister ist der jetzige Bürgermeister, Michael Ludwig von der SPÖ, das ist fix. Die große Frage ist, mit wem wir da koalieren. Ist es Grün, ist es NEOS, ist es vielleicht ÖVP, die FPÖ schließe ich jetzt einmal aus. Und das ist dann die interessante Frage, wie die nächste Stadtregierung ausschaut.
Also war es eine gute Entscheidung, das vorzuziehen von Herrn Lutting?
Ja, ich glaube schon auf jeden Fall, weil er diese Dynamik mitnimmt in diesem Protest gegen die Bundesregierung, die sich jetzt eben bildet. Das war sicher schlau. Man hätte da vielleicht andererseits auch abwarten können und einmal schauen, wie sich die ganze Bundesregierung entwickelt, ob es da vielleicht den einen oder anderen Skandal noch gibt bis Herbst. Aber wichtig ist natürlich schon eins. Wie will ich als Wiener eine Opposition haben? Will ich eine starke Opposition, dann muss ich halt die FPÖ noch einmal zusätzlich stärken, weil jetzt schon fix ist, dass die Grünen eh wahrscheinlich die Koalition mit der SPÖ machen. Also ob ich jetzt die Grünen wähle oder die SPÖ wähle, ist ziemlich bovidel.
Auch nicht fix, also wirklich nicht fix.
Warum?
Na, ganz weit. Nein, es gibt
drei Optionen. Da kommen wir ja zur ÖVP. Mit der geht es jetzt momentan überhaupt nicht aus. Wenn man die Umfragen anschaut von Lazarsfeld, eben bei UE24,
also
war man auf einer katastrophalen Ebene bei 10%, glaube ich, war es so. Man muss sogar aufpassen, dass man nicht von den Neos überholt wird und auf Platz 5 rutscht. Ja, das muss man sich mal vorstellen. Die einstmals bürgerliche Hochburg in Wien.
Könnte
ein Schlick
sein, ja, das kann
man sehen. Die Stammwählerschaft im 19., im 18., im 1. Bezirk, da hat es ja gar nichts gegeben. Da hat man ÖVP wählen müssen eigentlich. Mhm. Das zerbröselt man dann total in diesem komischen Kurs, ein bisschen Opposition, aber eigentlich sind wir mit Michael Ludwig doch gut. Ganz weh wollen wir ihm doch nicht tun, weil er eigentlich ein super Typ ist. Also man weiß nicht, wofür die ÖVP steht. Die FPÖ macht radikal Opposition, so wie immer. Ja, das kann man mittlerweile ganz gut. Und man hat hier dann eben schon auch die Positionierung, wir sind die einzige Oppositionspartei und uns will auch, wenn man das jetzt positiv sehen will, uns will auch Bürgermeister Michael Ludwig gar nicht als Koalitionspartner.
Ja, Sie sehen also, es bleibt spannend. Die Wahlorgien gehen weiter. Die nächste Wahl ist Niederösterreich am Sonntag. Dann folgen weitere Wahlen und dann als Höhepunkt die Wienwahl. Und eines sei Ihnen schon gesagt, das Wort Optimismus muss natürlich schon in unserem Wortschatz weiter vorkommen. Und wir in Österreich haben Grund zu Optimismus, denn dieses Land ist gut und diese Menschen darin sind noch viel besser. Danke vielmals für
danke
diese
für
Diskussion, Herr Senowitsch. Danke
für die Einladung.
Richard Schmidt.
Danke.